Radio 3. Das Gespräch.
Ich konnte also schon lesen mit 5 Jahren, indem ich meine Mutter immer gefragt habe, was heißt das, was heißt das? Am Anfang Imi und Ata, also das waren so die Putzmittel. Und später konnte ich schon, als ich in die Schule kam, konnte ich also schon flüssig oberste Heeresleitung vorlesen.
Die Bücher, die er geschrieben hat, haben wenig mit Putzmitteln und Militär zu tun. Aber als 1937 Geborener hat ihn der Krieg natürlich geprägt. Der Kinderbuchautor Paul Maar, dessen Sams-Bücher ich in meiner Kindheit verschlungen habe. Das ist fast 50 Jahre her, aber als ich gehört habe, dass er vor kurzem ein neues Sams-Buch geschrieben hat, habe ich gleich gedacht, mit dem würde ich gern mal sprechen. Ich bin Matthias Bertsch und ich freue mich, dass Paul Maar gleich zugesagt hat und jetzt bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Herr Maar, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Als ich gerade in der Redaktion war, bin ich begrüßt worden, ach, du sprichst jetzt mit dem Sams. Und Sie lachen da mal und ich muss gestehen, es war nicht die einzige Reaktion von, ach, zum Teil sogar, der lebt noch, ja, ja. Der schreibt auch noch Bücher über das Sams, noch neue, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, ist mir jetzt wirklich häufiger begegnet. Mhm. Geht Ihnen das häufiger so?
Das geht mir häufiger so, ja, wobei ich dann meistens sage, gut, ich bin der Sams-Autor und habe schon viele Sams-Bücher geschrieben und es werden immer mehr, im Moment habe ich gerade wieder ein neues geschrieben, aber bitteschön, ich habe auch 50 andere Bücher geschrieben und möchte nicht nur als der Sams-Autor gelten.
Wir werden mit Sicherheit auch über die anderen Bücher sprechen, vor allem über eines, was mich besonders, ja, bewegt hat durchaus auch, wo Sie über Ihre Biografie schreiben, ja. Wie alles kam. Ja. Das Sams spielt insofern eine wichtige Rolle, als dass es Sie, glaube ich, schon, man kann sagen, weltberühmt gemacht hat.
Richtig.
Wie würden Sie denn Ihre Beziehung jetzt zu dieser von Ihnen geschaffenen Gestalt beschreiben?
Ambivalent. Also, auf der einen Seite kann ich nichts gegen diese Sams haben und sagen, denn es beschert mir ein Leben, bei dem ich keine finanziellen Sorgen haben muss. Sams-Bücher sind inzwischen in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ein bisschen, na, ich will nicht sagen, darunter leide, aber es nicht so gut finde, wenn ich immer nur überall der Sams-Autor bin. Wenn ich also in eine Bibliothek komme oder in eine Schule, da kommt Paul Maar, der Sams-Autor. Und dann sage ich, wie gesagt, ich habe aber auch noch andere Bücher geschrieben.
Welche wären Ihnen denn da besonders wichtig? Weil das sind ja sehr viele, wie Sie schon angedeutet haben.
Das stimmt. Also ein Buch, das ich besonders gerne mag, vielleicht auch, weil ich den Helden, den kleinen Philipp, der Lippel genannt wird, ein bisschen so beschrieben habe, wie ich als Kind war, nämlich so ein Tagträumer, der immer, meine Mutter sagte, jetzt kommt er schon wieder aus dem Moostopf, weil ich nicht zugehört habe und sagte, wieso, was denn jetzt und so. Und der Lippel ist auch so ein Träumer und deswegen liegt er mir sehr nah und dieses Buch mag ich sehr gerne.
Und Sie sagen so ein bisschen auch, sich selbst in diese Figur mit reingebracht. Wollen Sie das noch ein bisschen beschreiben vielleicht, was da für Ähnlichkeiten bestehen?
Ja, also der Lippel hat es natürlich in meinem Buch ein bisschen besser mit seinen Eltern oder seinem Vater. Mein Vater war ein fleißiger Handwerksmeister und saß nicht so gerne, wenn nun der Sohn im Sessel saß mit gebeugtem Rücken und gelesen hat und meinte, hast du eigentlich nichts zu tun, hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, habe ich. Ja, also wenn ich so eine weiße Wand sehe, war Malermeister. Dann brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann ist die Wand gestrichen. Du sitzt hier eine Dreiviertelstunde immer nur im Sessel und was hast du geleistet? Nichts. Dann bitteschön, geh doch mal in den Hof, nimm den Besen und kehr mal das welke Laub weg, was da liegt, ja. Also Lesen war nicht so, es war nicht verboten, aber es war auch nicht gerne gesehen.
Sie schreiben in diesem Buch, wie alles kam, Roman meiner Kindheit, dass es im Haus Ihrer Eltern oder vor allem vielleicht doch Ihres Vaters 3 Bücher gab. Und eines davon ist mir besonders in Erinnerung geblieben, nämlich Wilhelm Busch Album. Also quasi so ein Gesamtwerk oder so ein großes Buch von Wilhelm Busch.
Ja.
Hat Sie das inspiriert, weil Sie ja gerne auch Reimen in den Büchern oder Figuren schaffen, die gerne reimen?
Ich kann das natürlich nicht mehr nachvollziehen, wie weit mich das beeinflusst hat. Ich weiß nur, dass ich es gerne gelesen habe und die Geschichten vom Fips der Affe zum Beispiel fast auswendig kannte. Oder auch Max und Moritz, diese beiden und so weiter. Ja, es hat mich sicher beeinflusst, besonders die Reime. Irgendwann war es dann wieder aus meinem Gedächtnis verschwunden, aber sicher ganz tief im Unterbewusstsein noch vorhanden.
Wie kommt es, dass Ihr Vater dieses Buch hatte? Können Sie sich das
erklären? Das hat meine früh verstorbene Mutter, also meine eigentliche Mutter ist ja 7 Wochen nach meiner Geburt gestorben und sie war eine sehr intelligente Frau, war Sekretärin, hat viel gelesen und die hat dieses Buch mit in die Ehe gebracht. Unter anderem auch ein anderes Buch, was mich sehr fasziniert hat, aus dem ich fast täglich nicht gelesen habe, aber die Bilder angeschaut habe. Das ist das Sprachbrockhaus. Da steht auch noch drin in ihrer zierlichen Schrift Betty Marr. Sie hieß eigentlich Elisabeth, wurde aber Betty genannt. Ich habe stundenlang immer diese sehr exakten Zeichnungen in diesem Buch betrachtet, habe sie manchmal sogar versucht abzuzeichnen, aber es hat eine gewisse Fremdheit oder Kühle in mir hervorgerufen, wenn ich da zum Beispiel sah den Spielplatz und da waren da die ganzen Geräte aufgezeichnet nebeneinander, aber es gab kein einziges Kind, was da gespielt hat. Ja? Es war alles so ein bisschen wie aus einer vergangenen Welt, wo die Menschen nicht mehr leben.
Sie sind 1937 im Dezember in Schweinfurt auf die Welt gekommen. Ja. Wir führen das Gespräch jetzt Anfang Dezember 2024. Sie werden nächste Woche 87.
Richtig.
Sie sind kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges oder knapp 2 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs auf die Welt gekommen. Was war das für eine Welt, in die Sie da hineingeboren wurden?
Ja, eine Welt, auf die hätte ich gerne verzichten können. Ich bin in Schweinfurt geboren. Schweinfurt war eine Industriestadt und war eine der Städte in Deutschland, die am meisten und am häufigsten bombardiert wurden von den alliierten Flugzeugen. Ich erinnere mich an meine Kindheit so. Ich lag angezogen im Kinderbettchen, nur die Schuhe standen daneben, weil diese Angriffe und die Sirenengeräusche nur in der Nacht zu hören waren oder die Angriffe nur nachts stattfanden. Und dann kam meine Mutter ins Zimmer gestürzt, schnell Paul, Schuhe anziehen. Jetzt müssen wir in den Brauhauskeller. Das war so ein gewölbter, großer, fast aus dem Mittelalter, schätze ich mal, ein großer Keller, wo man sich relativ sicher fühlte. Es war absolut dunkel, denn es musste ja alles verdunkelt sein. Man wurde bestraft, wenn nur ein kleiner Lichtstrahl rausfiel aus dem Fenster, weil das ja den alliierten Flugzeugen zeigen konnte, da unten ist Licht, da ist eine Stadt, also da können wir die Bomben abwerfen. Und nun waren aber inzwischen schon viele Bomben gefallen und es gab die sogenannten Bombentrichter. Und manchmal haben meine Eltern so ein bisschen halb im Ernst, halb im Spaß über einen Bekannten gespottet, der in Volkach, das ist am Main, eine Weingegend, 2 Flaschen Wein ergattert hat. Er war, ich kann es ja sagen, es gibt ihn nicht mehr, der Elektrodiesel. Er hat irgendwelche Elektro, wahrscheinlich Glühbirnen oder Elektrosachen den Weinbauern angeboten, hat dafür Wein bekommen. Hatte nun 2 Flaschen Wein im Rucksack und ist prompt in einen Bombentrichter reingefallen und beide Flaschen waren kaputt. Und er sagt, er hätte dann seinen Rucksack, wie er sagte, ausgezühlt, damit er noch ein bisschen was von diesem Wein mitkriegt. Also es war ein bisschen schwierig, wenn man in der Nacht da durchgegangen ist, musste man am Tag merken, also nach etwa 100 Meter ist links ein Loch, ein Bombentrichter, da muss man nach rechts aufweichen. Und wenn man dann weitergeht, ist auf der anderen Seite einer. Also man hat sich das am Tag eingeprägt, damit man bei Nacht, bei völliger Dunkelheit nicht unbedingt auch da reingefallen ist.
Sie haben gesagt, Sie sind mit Ihrer Mutter dann da rein oder mit Ihren Eltern. Ihr Vater hat relativ schnell nach dem Tod Ihrer leiblichen Mutter oder ich glaube 2 Jahre danach oder 1-2 Jahre danach wieder geheiratet. Und das war dann aber auch quasi Ihre Mutter, weil Sie die erste ja gar nicht wirklich erlebt haben.
Genau. Da ich meine Mutter, wie gesagt, ich war 7 Wochen alt, als sie gestorben ist. Als Säugling hat man ja da kein Gedächtnis zurück. Meine Mutter war in meinem Gefühl schon immer für mich da. Also es war meine Stiefmutter, die ich mit 2 Jahren gekriegt habe, Aber ich habe sie immer als meine Mutter empfunden und sie hat auch nie mich merken lassen, dass ich eigentlich nicht ihr leibliches Kind bin.
Und diese Angriffe der Alliierten dann auf Schweinfurt, rückblickend, wenn ich das jetzt so höre, dann habe ich zumindest wenig Bedrohliches rausgehört. Ich hoffe, ich verharmlose das jetzt nicht, aber dann klingt es ja so, es ist weit weg. Und auch, wie Sie es beschreiben in dem Buch, Sie sind dann nach Oberterriss, ein Dorf, wo Ihre Großeltern lebten, gegangen. War es doch eine relativ friedliche Kindheit?
Nein, das kann ich nicht sagen, denn ich erinnere mich genau, wir saßen dann in diesem Luftschutzkeller im Brauhaus unten an die Wand gelehnt. Ich zwischen meiner Oma und meiner Mutter, meine Stiefmutter, fühlte mich da relativ sicher, bis mal wieder durch einen Bombenwurf die elektrische Leitung gekappt war und es dunkel wurde. Und dann habe ich gesehen, meine Mutter hat das schon vermutet und hat eine Kerze mitgenommen und Streichhölzer. Und als ich dann gesehen habe, wie sie versucht hatte, das Streichholz anzureißen und den Docht der Kerze zu finden, dabei aber vor Angst so gezittert hat, dass sie immer nicht den Docht gefunden hat, da habe ich begriffen, oh Gott, es scheint doch ein bisschen schwierig zu sein, habe mich an sie gekuschelt und war dann froh. Und wenn man dann rauskam, waren die ganzen Straßen silbern, weil die alliierten Flugzeuge Staniolstreifen, also Metallstreifen, abgeworfen haben, um den deutschen Funkverkehr zu stören. Und man ging dann über so eine silberne Straße, in der sich die brennenden Häuser gespiegelt haben. Und man musste so ungefähr aufpassen, dass man nicht gerade ins Feuer getreten ist als Kind. Das waren so die Kindheitserlebnisse. Und deswegen war das natürlich ein großes Glück für mich. Meine Oma, also die väterliche Großmutter, hat sich sehr geweigert und wollte absolut nicht aus Schweinfurt weg. Und wenn meine Mutter, jetzt sage ich meine Mutter, Sie wissen, es ist meine Schwiegermutter oder Stiefmutter gemeint, wenn meine Mutter sagte, komm, lass uns doch nach Oberterriss ziehen, aufs Dorf, aufs Land, da sind wir sicher. Nein, sie geht nicht weg. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, so, jetzt gehe ich weg mit meinem Paul und dann bleibst du einfach hier. Und im Nachhinein weiß ich auch, warum sie so streng war oder so konsequent. Sie war nämlich dann schon mit meinem Bruder Bernd im 6. Monat schwanger. Das habe ich zurückgerechnet und rekonstruiert. Deswegen hatte sie also den Mut gehabt, ihrer Schwiegermutter zu widersprechen und zu sagen, ich gehe. Und sie ist dann schweren Herzens mitgegangen.
In welcher Phase, denken Sie, hat so dieses, was Sie beschrieben haben über die Wahrnehmung Ihres Vaters, dass der gesagt hat, du sitzt hier ja nur rum. Ja. Ich hätte längst eine Wand geweißelt oder eine Wand weiß angemalt und du hast nichts getan. Also dieses Interesse an Büchern, an Bildern, wann ist das bei Ihnen gewachsen? Also was denken Sie, in welchem Alter als
das
Kind?
Das war sehr früh da. Ich konnte also schon lesen mit 5 Jahren, indem ich meine Mutter immer gefragt habe, was heißt das, was heißt das? Am Anfang Imi und Atta. Also das waren so die Putzmittel. Und später konnte ich schon, als ich in die Schule kam, konnte ich also schon flüssig oberste Heeresleitung vorlesen. War schwierig für mich in der ersten Klasse, weil wir hatten da so ein Lesebuch. Hans hat den Ball. Hat Hans den Ball? Ja, Hans hat den Ball. Anna hat den Ball. Dann meldete ich mich und sagte, es muss doch heißen, Hans hat den Ball an Anna gegeben. Die kann doch nicht gleich... Das ist ein Lesetext, sagte die Lehrerin, der ist nur da, damit ihr das Lesen lernt. Ich kann aber doch schon lesen. Du kannst nicht lesen, du weißt es auswendig. Nein, ich kann wirklich lesen. Dann hat sie die letzte Seite vom Lesebuch aufgeschrieben, wo also schon die Geschichten mit ganzen Sätzen waren. Und ich habe das flüssig vorgelesen. Dann sagte sie, etwas verblüfft, aber auch etwas unsicher, was mache ich denn jetzt mit dem Kerl? Dann setzte ich zu den Zweitklässlern Es war eine Klasse, wo 4 Klassen in einem Klassenraum waren. Diese Dorfkinder waren natürlich nicht so zahlreich wie heute. Da bestand eine Klasse aus 8 bis 10 Kindern. Ja, das waren gerade 3 Bankreihen. Dann war die Klasse schon fertig. Dann setzte ich mich also zu den Zweitklässlern, die nicht gerade wohlgesonnen waren. dass da nun eine Steppke sitzt und die Lehrerin sagt, er kann besser lesen als ihr in der zweiten Klasse, ja. Wenn es dann aber ans Rechnen ging, ja, die Buchstaben waren meine Freunde, aber nicht die Zahlen, wenn es ans Rechnen ging und ich nicht mal das 1x1 mit 3 aufsagen konnte, dann setze ich mal wieder in die erste Reihe, ja, unter dem Gelächter, dem hohen Gelächter der Zweitklässler.
Ihr Vater war dann irgendwann im Krieg gar nicht mehr da. Ich weiß nicht genau, wo er eigentlich gekämpft hat, wo er im Einsatz war.
Er war in der Normandie und hat die Invasion miterlebt und wurde dort gefangen genommen von amerikanischen Soldaten, wurde dann im Schiff nach USA gebracht und hat dort, glaube ich, 2 Jahre lang als Kriegsgefangener gelebt.
Und als er zurückkam, da hatten sie ihn, glaube ich, also grob gesprochen 3-4 Jahre nicht gesehen.
Es waren mindestens 4 Jahre. Er war ja erst Soldat und dann Kriegsgefangener und war weg. Und er kam wieder und da kam so ein Mann mit so einem abgewetzten Armeemantel die Straße entlang in Obertheres. Und meine Mutter sagte, geh doch hin und gib ihm einen Kuss. Warum? Das ist doch dein Papa. Ah, ich habe ihn gar nicht mehr erkannt und er hat mich auch nicht erkannt, weil ich war ein kleiner Blondschopf, als ich weg war. Ich hatte richtig blonde, lockige Haare. Später wurden die dann dunkel und dann wurde mir dann auch die Frisur im Dorf ziemlich kurz geschoren. Und er hat mich nicht erkannt, ich habe ihn nicht erkannt. Und wir waren uns von Anfang an ein bisschen fremd. Aber es hat sich dann so halb gegeben, aber so eine gewisse Distanz blieb leider.
Sie beschreiben das ja auch in diesem, ich nenne es jetzt mal in dieser Autobiografie, auch wenn es heißt Roman meiner Kindheit, also auch fiktive Elemente beinhaltet, dass er auch ganz schön gewalttätig sie gezüchtigt hat und dass so klar war, sie sind nicht so, wie er sie sich wünscht.
Ja, so war es, ja.
Ist das irgendwann besser geworden oder eigentlich je älter, je selbstständiger sie wurden, umso schwieriger?
Sie sagen es, es wurde schwierig und ich bin auch einen Tag, nachdem ich das Abitur geschafft habe, aus dem Haus und bin nach München gezogen und habe mir dort in einer WG eine Wohnung genommen. Also ich wollte erstmal Distanz haben zum Elternhaus, nicht zu meiner Mutter, aber zu meinem Vater. Und dann war ich dann sehr schnell Kunststudent und irgendwann hat sich unser Verhältnis wieder angenähert. Besonders als ich mein erstes Buch geschrieben hatte und das gleich einen Preis bekam und er dann, wie mir andere erzählt haben, stolz mit meinem neuen Buch unter dem Arm durch die Kesslergasse, die Fußgängerzone in Schweinfurt, gegangen ist. Und wenn er einen alten Bekannten aus dem Ruderclub sah, er war nämlich im Ruderclub, dann sagte er, ach, ich sehe, ich habe da zufällig das Buch von meinem Sohn dabei, der schreibt Kinderbücher, hat gerade einen Preis gekriegt, ja, da war er schon stolz. Und ich habe das auch gemerkt, wenn ich dann später als Kunststudent nach Hause kam, da kam ich alle Vierteljahre mal mindestens wieder zu Besuch, dann durfte nicht meine Mutter kochen, sondern hat er gekocht und dann gab es Tafelspitz und er sagte, das ist das Bürgermeisterstück, das ist das ganz besonders Gute am Tafelspitz.
Und das also, war dann für Sie gedacht oder aus Anlass Ihres Kommens?
Ja, das heißt, seine Zuwendung hat er eigentlich immer durch Essen gezeigt. Das habe ich auch mitgekriegt, wenn er Streit mit meiner Mutter hatte, ja, und ein bisschen ungerecht war und sie beschimpft hat und hinterher das bereut hat, dann kam er am nächsten Tag und hatte in einer Tragtasche mindestens 3-4 Pfund Fleisch und hat ihr das überreicht als Versöhnungsgeschenk. Also er hatte in seiner Kindheit wohl große Not gelitten. Sein Vater war ja im Ersten Weltkrieg verschüttet gewesen. Bei einem Gasangriff hat er dann eine halbe Lunge geerntet. Und er war ein sehr jähzorniger Mensch. Also man hat mir erzählt, es konnte sein, wenn ihm die Kartoffelklöße seiner Frau nicht gepasst oder gefallen hat, hat er das Fenster aufgemacht und hat sie auf die Straße geschmissen, mitsamt der Schüssel. Und sie musste nach unten gehen und das aufglauben. Mein Vater hat es jedenfalls auch nicht einfach gehabt.
Ja, also das wird in diesem Buch, was Sie geschrieben haben, vor 4 Jahren in Ihrer Autobiografie relativ deutlich, dass auch der Erste Weltkrieg dann schon und diese Erfahrung und so, das sehr geprägt hat. Ich würde gerne die erste Musik hören und zwar von Laurie Anderson, der US-amerikanischen Performance-Künstlerin, Oh Superman. Wollen Sie vor der Musik was dazu sagen?
Ich kann vielleicht vorher was dazu sagen. Ich habe Laurie Anderson, das ist eine Performance-Künstlerin, zum ersten Mal in Stuttgart erlebt, zufällig, wusste noch gar nicht, wer sie ist. Ich war begeistert von ihr, sowohl von ihrer Musik als auch von ihrer Performance. Also ein Beispiel kann ich erzählen. Sie hatte eine weiße Geige, auf der sie spielte, und weißen Geigenbogen. Und dann stand sie mitten auf der Bühne und ist mit diesem Geigenbogen, den hat sie senkrecht gehalten, ganz schnell auf und ab hat ihn auf und ab geschwenkt, und plötzlich erschien dann ein Gesicht, weil irgendein Projektor war so ausgerichtet, hat ein Bild, ein Diaprojektor wahrscheinlich, und sie hat genau ausgerechnet, hier an dieser Stelle ist es scharf, und dadurch, dass sich der Geigenbogen so schnell bewegt hat, war es so, als würde da so eine kleine Wand entstehen, und hat plötzlich mitten im Raum ein Gesicht gesehen. Und dann hat sie angefangen, und zwar von Superman, und dann hat sie angefangen und hat "Oh Superman" gesungen.
Auf jeden Fall mehr als reine Musik, auch ja, wenn wir jetzt... Ja.
Sie hatte auch so einen weißen Overall an, wohl überall so Tonabnehmer waren. Sie konnte irgendwo an die Schulter, auf den Bauch oder den Rücken klopfen, und dann entstanden jeweils verschiedene Schlagzeugtöne. Ja? Sie konnte Schlagzeug spielen, indem sie auf sich herumgetrommelt hat.
Hammer, Sie hatten vorhin mal erwähnt, dass Sie nach dem Abitur, am Tag danach, rausgezogen sind, in eine WG gezogen sind in München.
Ja.
Sie haben am Ende Ihrer Schulzeit eine junge Frau, ein Mädchen kennengelernt,
ja.
Nele Ballhaus.
Ja.
Die hat Ihr Leben, glaube ich, wesentlich beeinflusst.
Und ja, auch weil ich sie nicht nach der Schulzeit kennengelernt habe, sondern in der Schulzeit.
In der letzten Klasse, nicht wahr?
Ja, wir waren eine reine Jugendschule, und dann kam also dann in der letzten Klasse ein Mädchen dazu, das aus einer Künstlerfamilie stammte. Also beide Eltern waren Schauspieler, die wohnten in so einer Art Kommune, in einem Herrenhaus. Es nannte sich zwar Schloss Stöckach, aber eigentlich ist es kein richtiges Schloss gewesen. Und die habe ich kennengelernt und habe durch sie und durch ihre Eltern eine Welt kennengelernt, wo ich gleich merkte, also das ist eigentlich meine, da gehöre ich hin. Also ich will nicht das Geschäft meines Vaters erben und Malermeister werden. Das meinte ich, könnte auch mein Bruder, mein jüngerer Bruder machen. Der ist sowieso handwerklich begabter als ich. Und da habe ich nun kennengelernt, so eine Situation, wenn man dann im Garten saß, hinter dem Haus, da war eine große Wiese, und da saß da der Bühnenbildner, der Regisseur, zwei Schauspieler, dann meine späteren Schwiegereltern, und man hat sich unterhalten über Szenen, über Autoren und über Interpretationen, über Literatur überhaupt. Und ich habe mit großen Ohren zugehört und meinte eigentlich, ja, da gehöre ich hin, also das gefällt mir. Über Malerei konnte ich immerhin einiges beitragen, konnte mitsprechen. Ich erinnere mich, dass wir über Caravaggio gesprochen haben, und ich habe sein Hell-Dunkel erwähnt und Ähnliches, weil ich mir nämlich für mein Taschengeld antiquarisch eine Kunstgeschichte gekauft hatte, weil mich das interessiert hatte schon als etwa 14-, 15-Jährigen. Und die habe ich fast auswendig gekonnt. Also jedenfalls, ich habe so viel Anregungen gekriegt, und mein späterer Schwiegervater, der Oskar Ballhaus, hat mir dann den Auftrag gegeben, es wird Zeit, dass du auch mal ein Theaterstück für uns schreibst. Und dann habe ich geschrieben für das Fränkische Theater, damals hieß es noch so, Der König in der Kiste, mein erstes Kindertheaterstück. Und das wurde dann auch sogar vom ZDF aufgezeichnet.
Wie stark würden Sie sagen, war dieser Einfluss oder diese vielleicht Zufallsbegegnung, vielleicht auch Schicksalsbegegnung mit Nele Ballhaus oder jetzt Nele Ma für ihren Werdegang?
Sage ich mal so, natürlich war der Ausgangspunkt in Nele Ma, aber der eigentliche Anstoß kam von ihrem Elternhaus und von ihrer, sage ich mal, von der Theaterkommune, dass ich meinte, also jetzt merke ich, wo ich hingehöre. Und so etwas will ich auch machen.
In dieser Theaterinszenierung Der König in der Kiste ist, glaube ich, auch das Sams zum ersten Mal erschienen.
Ja, da gibt es eine wandernde Schauspieler- oder Puppenspielergruppe, die einen Wagen hat, wo vorne eine kleine Bühne sich öffnet und die spielen dann ein Stück. Und die haben dort gespielt, ein Stück vom gefräßigen Sams, was am Samstag kommt und alles auffrisst. Und das war leicht zu spielen oder leicht mit Puppen darzustellen, weil es gibt da diese Handpuppe, die, ich weiß nicht genau, Handklapppuppe oder so ähnlich heißt sie, wo man mit vier Fingern in die obere Hälfte und mit dem Daumen in die untere Hälfte geht und dann gibt es so eine Klappmaulfigur. Und diese Sams hat also alles aufgefressen in einem Zwischenspiel. Und da sagte der damalige Regisseur, nee, das passt überhaupt nicht zu diesem Spiel, zu dem König in der Kiste, Sams und König. Also lass dir was anderes einfallen. Ich habe mir was anderes einfallen lassen. Das Sams landete in der Schublade, blieb da 2-3 Jahre, bis es mir wieder in die Hände fiel. Und ich dachte, ach, das Sams, das am Samstag kommt, eigentlich könnte man das ausbauen. Was ist denn? Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt Herr Mohn und man kennt die Geschichte, am Donnerstag donnert es. Am Samstag muss dann automatisch das Sams kommen. Und das war der Grundstock für die ganzen Sams-Geschichten, die inzwischen entstanden sind.
Ich habe beim Sams, ich habe das in den 70er Jahren als Kind wirklich sehr gerne gelesen und aufgesogen. Ich habe sofort ein Bild vor Augen, also sag ich mal, dieses etwas geschlechtslose, nicht besonders attraktive, dickliche Kind mit einer Rüssel-Schweinennase, Taucheranzug an, rote Haare, ein bisschen dicklich oder durchaus dicker. Wie ist das entstanden in Ihrem Kopf, also dieses, dass es so aussehen soll? Oder?
Naja, also vor kurzem hat mir einer gesagt, da waren Sie ja früh dran, das haben Sie es ja divers, jetzt wird es gerade so aktuell. Ja. Er sagt, ja, ich bin kein Junge, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Sams. Und ich hatte viele Skizzen gemacht, zum Teil guckten mir auch meine Kinder über die Schulter und sagten, nee, das sieht jetzt zu sehr aus wie ein Kindchen. Mir sieht es aus wie ein alter Mann, versuchst du. Ja, und dann hat sich das immer mehr herauskristallisiert, bis es endlich dann diese Figur wurde, wie es jetzt aussieht.
Das heißt, Sie haben geschrieben, gezeichnet gleichermaßen?
Ja. Manchmal stand sogar erst eine Zeichnung da auf dem Blatt und ich dachte, hinterher könnte man sich dazu was ist das denn für eine Figur? Was kann ich mir dazu ausdenken? Dann ist durch eine Figur, die ich gezeichnet habe, eine neue Geschichte entstanden.
Gab es Vorbilder oder Anregungen von außen, die Sie da mit haben einfließen lassen oder die da mit eingeflossen sind?
Nee, eigentlich kann ich das nicht sagen, weil in dieser Zeit habe ich eigentlich sehr fleißig und sehr viel gelesen, aber alles Bücher, die für ein erwachsenes Publikum bestimmt waren. Sehr viel von Borges oder von einem alten Lawrence Stern aus dem 18. Jahrhundert ist immer noch mein Lieblingsautor. Der hat eigentlich so den ersten modernen Roman geschrieben und hatte Ideen damals schon verwirklicht. Also etwa, da schreibt er, ich zitiere nicht wörtlich, es ging mir nicht gut und in meiner Seele sah es ungefähr so aus. Und dann schlägt man um, dann kommt ein total schwarzes Blatt.
Es gibt die Geschichte, dass Sie bei dem Verlag Oettinger, da sind ja die ganzen Sams-Bücher erschienen, also dass Sie bei dem Verlagsleiter, wenn man Oettinger quasi mit diesem Skript hingekommen sind und nicht unbedingt vorhatten, daraus eine Reihe zu machen, sondern vielleicht eher, jetzt habe ich da was, aber ich habe natürlich noch was ganz anderes und ich bin eigentlich ein großer Schriftsteller und das heißt, ich schreibe eigentlich oder werde für Erwachsene schreiben.
Ja, Sie haben das gut gelesen, so genau so war es, ja. Und dann sagt der Oettinger, also wenn Sie meinen, dass Kinderliteratur Literatur zweiter Klasse ist, das klingt gerade so, wie Sie das sagen, hier ist Ihr Manuskript, nehmen Sie es wieder mit. Und ich sagte, nein, bitteschön, ich möchte schon, also ich finde das schon gut, Kinderliteratur und würde auch, wenn Sie das unbedingt meinen, gerne so weitermachen. Und sagte er, ja, also ich unterschreibe den Vertrag für das erste Buch, Der tätowierte Hund, wenn Sie gleichzeitig im Vertrag mir bestätigen, dass Sie 2 weitere Bücher schreiben für den Oettinger Verlag. Habe ich dann getan.
Der tätowierte Hund, das war Ihr erstes Buch, 1968, glaube ich, erschienen. Ja. Andere Bücher, die Sie dann schreiben sollten, aber die waren schon auf das Sams bezogen. Oder war
Nein,
das möglicherweise
das war,
auch?
Das war dann, was war das? Es war ein realistisches Kinderbuch. Andere Kinder wohnen auch bei ihren Eltern. und es war der verhexte Knödeltopf. Jetzt weiß ich es wieder.
Also es ging nicht unbedingt darum, dass Sams, da haben wir jetzt eine Erfolgsgestalt und an der wollen wir festhalten und dann müssen sozusagen immer weitere Bücher davon erscheinen. Also mir fällt jetzt spontan ein, ist jetzt eine andere Zeit und sowas, da werde ich überlege, Harry Potter einmal gesetzt, die weiteren Harry Potter, da hat man sozusagen eine Erfolgsgeschichte. Also das war damals noch nicht so, jetzt ist ein Buch über das Sams erschienen, das verkauft sich ganz gut. Bei dieser Figur bleiben wir oder diese Figur sozusagen soll weitere Geschichten
erfinden. Ja, nee, das war nicht von außen gelenkt, das war gar nicht der Verlag, der da gedrängt hat, schreiben Sie noch ein Buch, sondern ich hatte das Gefühl, die Geschichte ist noch nicht ausgeschrieben. Also ich würde jetzt gerne einen zweiten Band finden und schreiben und der endete so, dass er eigentlich einen dritten Band gefordert hat und so wurde das dann immer mehr.
Es sind ja auch biografische Anteile in die Figuren beim Sams eingeflossen. Ich glaube, sei es der Herr Taschenbier, der was mit einem, ich nenne ihn jetzt mal Buchhalter im Geschäft Ihres Vaters zu tun hatte. Ja. Ist das stark so, dass Sie sagen, ja, da sind schon Sachen eingeflossen oder ja, das wird jetzt im Nachhinein hineingeheimnist?
Nein, also die Figur des Herrn Taschenbier, die habe ich geformt nach Herrn Wenner, dem Buchhalter meines Vaters. Vor einem halben Jahr hatte ich eine Lesung in der Nähe von Schweinfurt in Gochsheim, heißt es. Und dann kam ein etwa 40-jähriger Mann und hat mir den tätowierten Hund vorgelegt. Und ich schlug das auf und da war eine Widmung drin mit herzlichen Grüßen von Paul Maar. 1970, glaube ich. Sagte ich, woher haben Sie das? Sagte, ja, das haben Sie meinem Vater geschenkt. Ich sagte, wie hieß denn Ihr Vater? Das war der Herr Wenner. Und ich sagte, wissen Sie, dass das das Vorbild für einen Herrn Taschenbier war? Sag, nee, das wusste ich nicht. Muss ich gleich meiner Frau zu Hause erzählen.
Welche Rolle haben Ihre Kinder beim Zustandekommen des Sams-Buches des Ersten gespielt?
Eigentlich gar keine.
Also es war nicht so, weil ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Sie aus Ermangelung einer guten Kinderbuchliteratur und auf der Suche nach einer guten Geschichte oder nach schönen Büchern für ihre Kinder dann gedacht haben, dann muss ich selber was schreiben und dass dann diese Figur auch so ein bisschen im Wechselspiel von das gefällt uns nicht entstanden sei.
Nein, so war es leider nicht, obwohl ich das manchmal ein bisschen so erzähle, weil die Menschen das hören wollen, dass meine Kinder auch daran beteiligt sind. Sie waren beteiligt bei der Erfindung der Figur, des Äußeren des Sams, indem sie, wie gesagt, mir über die Schulter geschaut haben, sagten, nee, das ist noch nicht und das sieht noch ein bisschen wie ein Alien aus. Und wie gesagt, sie haben mich dann in diese Richtung buxiert, dass der Sams so aussieht, wie es jetzt aussieht.
Der Sams ist ganz schön frech.
Ja.
Ist das auch so dieser Wunsch gewesen, ich will dem braven und dem Bevormundenden, mit dem Sie in den 50er Jahren in der Schule und auch schon ein gutes Stück zu Hause aufgewachsen sind, was entgegensetzen?
Ja, durchaus. Also das war ganz bewusst. Ich wollte etwas entgegensetzen, dieser Atmosphäre der 50er, 60er Jahre, die ich auch natürlich zu Hause und bei meinem Vater erlebt habe. Und ich wollte das Ganze einfach ein bisschen aufbrechen.
Die weiteren Bücher sind ja über einen langen Zeitraum entstanden. Also das letzte ist jetzt Ende 2024 erst erschienen. War das alles noch in Ihnen drin, so ein Interesse? Ich mag die Geschichte weitererzählen. Also der letzte Band heißt jetzt, das Mini-Sams ist weg. Also sprich, da kommt dann zum Sams noch das Übersams, das Pauker-Sams, das Mini-Sams. Also viele neue Personen, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Ist das alles noch was genuin Ihr Interesse ist oder ist es ein Stück weit dann auch so ein Selbstläufer? Das Sams ist bekannt. Insofern sind neue Sams-Bücher auch immer eine gute Verkaufsgeschichte.
Ja und nein. Also ich weiß gar nicht, ob sich das immer noch so gut verkauft, weil es gibt so sehr prominente junge Autoren, Autorinnen, hauptsächlich bei Oettinger. Aber es lässt mich einfach nicht los. Ja? Im Moment zu Hause habe ich angefangen und schreibe eine neue Erstlesegeschichte, weil der Verlag sagte, sie hätten gerne ein Buch mit einfachen Sätzen für die ersten, zweiten, dritten Klassen. Da schreibe ich gerade, dass Sams spielt Fußball. Mit einem Wunschpunkt wünscht es sich natürlich eine enorme Schusskraft. Und wenn es dann einen Elfmeter schießt, dann zerreißt es nicht nur das Tornetz, sondern zerschlägt auch noch das Fenster vom Vereinsheim. Und der Manager vom 1. FC Madrid, Ich wusste es noch, wie der heißt.
Real Madrid oder jetzt
Real
der Name?
Real Madrid, genau, das ist mir im Moment nicht eingefallen. Das machen meine 87 Jahre. Der Trainer von Real Madrid ist da angeblich dabei, habe ich geschrieben und schaue zu und sagt, naja, dann werden wir doch nicht den Lionel Messi engagieren, wie wir vorhatten, sondern lieber diese Sams mit dieser Schusskraft.
Das erste Sams-Buch ist 1973 erschienen, das letzte jetzt 2024, das sind 51 Jahre. Sie lesen ja auch immer wieder aus diesen Büchern und soweit ich weiß auch immer wieder auch vor Kindern.
Ja.
Haben Sie den Eindruck, die Wahrnehmung oder die Reaktion der Kinder verändert sich über die Jahrzehnte?
Nein, das ist das Erstaunliche und Erfreuliche. Die Reaktion der Kinder ändert sich nicht. Die lachen an denselben Stellen und wenn ich vorlese, ob nun in Vietnam oder in Moskau oder in St. Petersburg, da liest dann meistens meine Übersetzerin und ich stehe an der Flipchart und zeichne jeweils die neue Figur, damit die Kinder sich vorstellen können, wie die aussieht. Da stelle ich fest, die Kinder lachen an denselben Stellen wie in Deutschland.
Die lachen dann sozusagen eben über die übersetzte Stelle, wo sie denken, jetzt ist sozusagen zum Beispiel der Reim, weil das Sams ja meistens in Reimen spricht. Ich verstehe zwar nicht, wie da gereimt wird und ob das sozusagen aus meiner Sicht korrekt ist, aber die lachen. Also wird das wohl das sein, wo in Deutschland bei der gereimten Stelle die Kinder auch lachen.
Ja.
Ihre Muttersprache, ist sie eigentlich das Fränkische?
Ja,
oder
man
ist es
merkt
eher
das ja auch noch ein bisschen. Ne?
Ein bisschen, aber gab es auch Überlegungen, das noch stärker in Ihre Bücher reinzubringen? Oder ist es schon so, dass, ich würde sagen, die sind schon sehr hochdeutsch geschrieben?
Die sind doch hochdeutsch geschrieben. Es gibt allerdings jetzt eine CD-Version der Sams auf Fränkisch. Das habe ich nicht selber gemacht, das hat ein Kollege gemacht, der David Sam, der Musiker ist. Das heißt also, der Sams ist auf Oberfränkisch das Glanz Verreggerle. Das kleine Verreggerle ist der Sams.
Amara, dann hören wir jetzt eine zweite Musik. Und zwar, Sie hatten auch klassische Musik im Repertoire, beziehungsweise auf der Wunschliste, und zwar eine Klaviersonate von Franz Schubert. Was spricht Sie bei dieser Klaviersonate an? Oder wann hören Sie die?
Ja, das ist eine sehr innige Musik. Das ist ein bisschen altmodisches Wort, innig, aber so empfinde ich die. Und ich kann erzählen, also, dass ich oft beim Schreiben leise Musik höre. Gesang kann ich nicht hören, weil das würde mich zu sehr vom Wort ablenken. Aber wenn im Hintergrund so eine Schubert-Sonate läuft, dann beschwingt mich das so. Ich glaube, das hebt meine Laune und ich schreibe umso schneller und umso lieber.
Das war ein Ausschnitt aus einer Klaviersonate des österreichischen Komponisten Franz Schubert, das Scherzo aus der Sonate A-Dur. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch und dem Kinderbuchautor Paul Maar. Ich würde gerne in dem letzten Drittel des Gesprächs nochmal auf Ihr Buch »Wie alles kam« zu sprechen kommen. Da gibt es eine Stelle, die mich sehr bewegt hat, und zwar ganz am Ende des Buches. Sie schreiben in dem Buch viel über Ihre Beziehung zu Ihrem Vater oder auch über die Gewalttätigkeit, die Ihr Vater immer wieder hatte. Und ich würde da mal gerne die letzte Stelle ein bisschen länger vorlesen. Kontext ist der, Sie haben am Ende, nachdem Sie das Buch eigentlich schon fertig geschrieben haben, mitgekriegt, ich glaube von Ihrer Schwester, dass es eine Kiste mit Briefen von Ihrem Vater gibt und schreiben dann quasi so einen Epilog danach noch. Ich zitiere jetzt mal oder lese mal davor. Die Briefe meines Vaters zwangen mich, meine Sicht auf ihn zu verändern und mein hartes Urteil zu revidieren, also das sehr kritische. Sie lösten ein Gefühlswirrwarr in mir aus, Verunsicherung und die quälende Frage, wie konnte aus dem liebenden Ehemann und dem zärtlichen Vater dieser Briefe der Schreckensmann werden, vor dem ich mich in mein Zimmer verkroch, sobald ich nur hörte, dass er die Haustüre aufschloss. Dann kommt dann ein Brief als Beispiel für die vielen Briefe, die ihr Vater aus der Kriegsgefangenschaft geschrieben hat und zum Teil vielleicht schon da auch von der Front, aber und da geht es sehr stark um seine Beziehung zu seiner Frau und seine Sorge um sie.
Ja.
Und dann schreiben sie ganz am Ende des Buches, langsam entsteht in mir ein Szenario, eine Vision, fast ein Verdacht. Einzig der Gedanke an ein Wiedersehen mit dem geliebten Sohn hat ihm geholfen, die Schrecken des Krieges durchzustehen, die Mühen der Gefangenschaft, die Arbeit im englischen Kohlenbergwerk, das lange vergebliche Warten auf die Rückkehr. Dann darf er endlich nach Hause und trifft dort einen Sohn an, der sich verändert hat, nicht mehr der niedliche Lockenkopf aus seiner Erinnerung ist. Ein Muttersohn, der den Vater vehement ablehnt und ihm immer wieder zu verstehen gibt, dass er nicht willkommen ist. Und die übergroße Liebe des Vaters schlägt um in Enttäuschung und Feindschaft. Mhm. Und dies beantwortet meine Frage vom Anfang. Die Frage, wie der liebende Vater zum Schreckensmann werden konnte. Die Antwort ist bitter. Auch ich habe dazu beigetragen. Das ist der letzte Satz und ich muss gestehen, es hat mich sehr bewegt, als ich das gelesen habe. Treibt Sie das heute manchmal immer noch um?
Eigentlich nicht mehr. Denn ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe, als mein Vater dann mit 92 dement war und wie ein Kind, da konnte ich so eine große Zuneigung zu ihm entwickeln. Ich habe ihm den Arm um die Schulter gelegt und sagte, na Papa, schmeckt dir heute das Essen, ja, und ähnliches. Und er hat genickt und konnte nicht mehr so arg viel sagen. Und da habe ich mich eigentlich dann mit meinem Vater wieder versöhnt.
In dem Buch beschreiben Sie ja auch, Sie sind in einfachen Verhältnissen groß geworden.
Ja.
Und es gibt in Schweinfurt, wo Sie dann eben nach dem Krieg wieder zurückgegangen sind, weil Ihr Vater dort einfach eine berufliche Zukunft für sich gesehen hat, nicht auf dem Dorf, sondern in der Stadt, dass es dort zwei Viertel gab, wo Sie lebten.
Ja.
Es gab die Rhönstraße oder die Rhönsträßer.
Ja.
Das waren, ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch, ein bisschen die Asozialen, also die sozial Schlechtgestellten, von denen man zumindest, wenn man sich für was Besseres hielt, sich distanziert hat. Inwieweit ist denn dieses, dass Sie eigentlich aus einer sozialen Schicht kamen, wo klar war, Sie sind nicht in ein Bildungsbürgertum hineingeboren worden, aber gehören da jetzt längst dazu. Also Sie sind Teil eines Bildungskanons auch. Gibt es da ambivalente Gefühle vielleicht zum einen, ich gehöre dazu und das ist eine schöne Welt und gleichzeitig vielleicht auch ein kritisches Moment da drin, dass das auch oft so eine Abgrenzung hat gegenüber denen, die halt bildungsfern sind und man doch ein bisschen auf die hinabsieht?
Ich habe das insofern überwunden, als ja, wie ich auch beschrieben habe, meine erste Freundin, die ich überhaupt hatte, eben aus dieser Rhönstraße kam, dort in einer Baracke gewohnt hat. Das waren zum Teil auch Flüchtlinge oder sogar Zwangsarbeiter, die die Nazis aus der Ukraine oder aus Russland geholt hatten und die sich inzwischen hier so assimiliert hatten, dass sie hier geblieben sind. Aber es war, wie gesagt, in unserer bürgerlichen Umgebung, also man hat ein bisschen auf sie herabgeschaut und ich musste mich hüten, nicht auch in diese Denkrichtung zu verfallen.
Sie schreiben in dem Buch auch, dass Ihre Frau, die über viele Jahre nicht nur die Mutter ihrer gemeinsamen Kinder, die Lebenspartnerin war, sondern auch mit der Sie viele Dinge zusammen gemacht haben. Sie haben Bücher übersetzt mit ihr zusammen. Ihre Frau war Therapeutin, also eine sehr, sehr intellektuelle, auch anspruchsvolle Frau. Die ist vor 5, 6 Jahren, hat begonnen bei ihr eine Demenz.
Ja.
Und das hat sie sehr verändert. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Naja, es ist schwer auszuhalten oder es war schwer auszuhalten. Inzwischen ist es fast so Routine, könnte ich sagen. Aber am Anfang, wie ich merkte, dass sie immer mehr in die Demenz abrutscht und immer mehr Alzheimer bekommt, ich habe das noch versucht irgendwie aufzuhalten. Ich habe mit ihr etwa Memory gespielt, aber mit den Bildern nach oben. Und dann habe ich gesagt, wo ist die blaue Blume? Da. Und es gibt noch eine blaue Blume. Ehrlich? Ja, schau mal. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen aufzuhalten. Aber es lässt sich natürlich nicht. Ich habe mitgeschrieben, oft, wenn sie so witzige Ausdrücke erfunden hat, weil sie die richtigen nicht wusste mehr. Wenn sie zum Beispiel die Fernbedienung für den Fernsehapparat gesucht hat, hat sie gesagt, wo ist denn der Fernsehanzünder? Ja, fand ich eine schöne Formulierung, ja. Aber sie ist immer mehr, immer stärker abgerutscht. Und jetzt ist es so, dass sie eigentlich, ich könnte fast sagen, in einer Art Wachkoma liegt. Sie erkennt mich schon lange nicht mehr. Sie spricht schon ewig nicht mehr, also schon jahrelang nicht mehr. Ich kann es mir aufgrund meiner Sams-Bücher, die mir eine gewisse finanzielle Grundlage geschaffen haben, leisten, eine polnische Pflegerin zu engagieren, die unten im Haus in einer Einliegerwohnung wohnt und sich um meine Frau kümmert, zusammen meistens mit einer zweiten Pflegerin, die aus der Stadt selber kommt oder aus dem Umland, weil eine allein kann das gar nicht. Eine muss sie hochheben und die andere muss, also jetzt sage ich so drastisch, die Windeln wechseln und Ähnliches. Es müssen immer zwei sein. Aber ich will sie zu Hause behalten, weil ich merke, selbst wenn ihr Geist immer schwächer wird und wenn sie morgens aufwacht und dann weiß sie, jetzt kommt, muss sie als nächstes ins Bad, dann wendet sie schon den Kopf und schaut in Richtung der Badezimmertür. Das heißt, ein bisschen was ist doch noch da in ihrem Gedächtnis.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sagen, ich habe schon ein schönes, ein reiches Leben gehabt und bin viel beschenkt worden?
Ja, das kann ich durchaus sagen. Also ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden.
Das ist schön.
Weil wenn man einen Beruf hat, der einen erfüllt, wo man nicht morgens irgendwie in die Fabrik oder ins Büro gehen muss und dann sich freut, wenn Feierabend ist, man wieder zu Hause ist, sondern wo man, wenn man drin ist im Schreiben, eigentlich fast gestört wird, wenn eine Pflegerin sagt, Paul, ich habe das Abendessen gemacht, kommst du bitte, ja? Dann sage ich, ich muss noch den Satz bitte noch zu Ende schreiben. Ja? Also das ist eigentlich ein schöner Zustand.
Amar, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Bitte schön, habe ich gerne gemacht.
Wir haben noch eine letzte Musik von Jan Garbarek,
ja.
The Creek. Sie hatten vorhin mal in einer Musikpause schon gesagt, dass Sie da was Besonderes auch mit verbindet.
Ja.
Warum haben Sie den ausgesucht?
Ich kenne Jan Garbarek persönlich. Ich habe für die Firma ECM, die einen modernen Jazz macht, die Fotos der einzelnen Musiker gemacht für die Firma. Also ich kannte dann Keith Jarrett, Jan Garbarek, Jack DeJohnette, Dave Holland oder wie sie alle hießen und habe ein persönliches Verhältnis zu ihnen entwickelt. Und es gibt also Fotos, wo wir zu Hause am Teetisch sitzen. Auf der einen Seite ich, daneben Jan Garbarek oder Keith Jarrett, der durch sein Köln-Konzert so bekannt geworden ist. Und ich habe das genossen, dass ich diese Musiker kenne und deswegen hat es mir auch Freude gemacht, dass ich hier ein Stück von Jan Garbarek auswählen durfte. Es ist Jazz, aber ich glaube, selbst Leute, die nichts mit Jazz am Hut haben, werden das gutieren, weil das so ganz volksliedhaft fast anfängt. Es könnte ein norwegisches Volkslied sein und dann langsam zum Jazz wird. Sie werden es hören.
Das war das Gespräch heute mit Paul Maar, Kinderbuchautor, Vater in Anführungszeichen des Sams, aber bei weitem nicht das einzige Buch, was er geschrieben hat oder die einzige Buchreihe, die er geschrieben hat. Sie können das Gespräch gerne nachhören, entweder auf Radio 3 oder auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Matthias Bertsch und wir hören jetzt noch von Jan Garbarek, The Creek.